Wann leisten Menschen eigentlich Widerstand gegen Hass, Hetze und Fake News im Netz? Und das ist genau Ihr Thema.
Das ist mein Thema und das stimmt. Ich bin Barbara Costanzo von Corporate Responsibility der Deutschen Telekom und beschäftige mich mit digitaler Demokratie, digitaler Zivilcourage und der Frage, gibt es sowas wie Erste-Hilfe-Kurse, auch fürs Netz? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Welt und warum sind so viele Menschen in Schockstarre?
Aber warum ist das Thema eigentlich so wichtig?
Naja, nehmen wir es doch mal so, das Internet bietet grandiose Möglichkeiten. Sie können 24 Stunden mit Menschen in Kontakt sein, die Sie kennen oder die Sie auch nicht kennen. Sie können sich mit neuen Perspektiven beschäftigen, Informationen zusammenstellen, was immer Sie wollen. Aber leider ist das Internet auch ein Ort, in dem es eine Menge Falschmeldungen gibt, die in rasender Geschwindigkeit verbreitet werden. Hass und Hetze sind allgegenwärtig und ich glaube, dass das genug ist, um zu sagen, wir sollten uns für dieses Thema interessieren, denn jeder von uns ist das Netz.
Dann tauchen wir doch mal tiefer in das Thema ein. Digitale Zivilcourage. Was beinhaltet der Begriff genau?
Digitale Zivilcourage meint genauso wie Zivilcourage in der analogen Welt, dass es um mutige, um öffentliche Handlungen geht. Also wenn Sie selbst leise für sich empört sind, dann hat das noch nichts mit Zivilcourage zu tun. Da muss schon nach außen was passieren. Sie müssen Position beziehen und zwar in dem Sinne, demokratische Grundwerte und Menschenrechte zu verteidigen. Also nicht nur Solidarität gegenüber Einzelnen, sondern auch tatsächlich für einen höheren gesellschaftlichen Wert einstehen. Und das kann auch bedeuten, dass Sie im ersten Schritt mit berücksichtigen müssen, dass das gegebenenfalls auch gegen Sie losgeht. Also im Sinne von Netz, dass auch der eine oder andere dann gegen Sie wettert und sagt, was denkst du denn eigentlich? Und das hier ist von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Kommen wir vielleicht ja später nochmal genauer zu. Mhm. Das ist kein neues Thema und wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, wann kommen Menschen eigentlich aus ihrer Schockstarre, wann tun sie was? Und ich würde gerne einen Schritt zurückgehen in der Geschichte, nämlich an die Anfänge der Untersuchung, wann sind Menschen eigentlich zivilcouragiert, wann treten sie überhaupt ein für andere und selbst schon kleine Schritte wie zum Beispiel Hilfestellungen oder Hilfeleistungen zu geben. Und da gab es eine interessante Studie, die viel, viel ausgelöst hat zu der Frage, warum helfen weniger Menschen, je mehr da sind, die eigentlich helfen könnten. In den 60er Jahren, ich erzähle ganz, ganz kurz die Story, in den 60er Jahren gab es die Kitty Genovese. Das war eine Frau, die in den USA in einer Bar gearbeitet hat, eine junge Frau, ist nachts nach Hause gegangen und hat leider auf dem Weg ihren Mörder getroffen. Ist über 30 Minuten um die Häuser gejagt worden. Es haben viele, viele Menschen zugeschaut, weil diese Häuser waren eher Häuserblocks. Der Mörder ist zweimal zurückgekehrt. Und letztendlich ist niemand wirklich eingestiegen. Es gab einen Mann, der am Fenster gerufen hat, was soll das, was den Täter auch einen Moment vertrieben hat. Und letztendlich ist er aber wiedergekommen. Und das hat eine ganze Serie von Studien ausgelöst rund um die Frage, warum um alles in der Welt ist da niemand eingestiegen? Das wäre ja noch nicht mal ein Risiko gewesen, wenn man beispielsweise zumindest sowas getan hätte wie die Polizei rufen.
Also zu viele Menschen an einem Ort ist wahrscheinlicher, dass keiner hilft.
Richtig, das ist leider so und betrifft nicht nur so dramatische Fälle wie in dem Fall von der Kitty, sondern ist sogar nachweisbar beim Türaufhalten, wo wir ja jetzt sagen würden, das hat mit Zivilcourage noch nicht wahnsinnig viel zu tun. Selbst da ist es so, wenn es andere Menschen in der Umgebung gibt, die einsteigen könnten, geht der Impuls des Einzelnen, etwas zu tun, eher zurück.
Okay. Und was bedeutet das jetzt im Hinblick darauf, wann genau Zivilcourage gezeigt wird und wann eben nicht?
Das, was passiert ist nach dem Fall von Kitty Genovese, war, dass man sehr intensiv untersucht hat, welche Voraussetzungen es eigentlich geben, damit Menschen aufstehen, damit Menschen aus der Schockstarre kommen. Da ging es dann auch sehr um die analoge Welt. Wir haben jetzt versucht, das auch auf die digitale Welt zu übertragen. Und beispielsweise, wenn wir mit dem ersten Punkt anfangen, der hört sich ein bisschen zu schlicht sogar an, nämlich, wenn es keine Aufmerksamkeit für eine Situation gibt und erstmal auch egal, ob in der analogen oder in der digitalen Welt, dann gibt es natürlich auch keine Hilfe, keine Zivilcourage. Heißt mit anderen Worten, wenn Sie auf der Straße laufen und gucken gerade zur Seite, wenn links von Ihnen jemand umfällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie was tun, genau bei 0%. Das ist im Netz natürlich noch dramatischer.
Also ich muss sehen, natürlich, bevor ich was tun kann. Sonst fällt mir ja nicht auf, dass ich was tun kann oder sollte. Ne?
Ja. Und wenn Sie jetzt mal schauen, wie Sie durch die sozialen Medien gehen, mit welcher Geschwindigkeit Sie durchscrollen und wie selten Sie möglicherweise bei Kommentaren hängen bleiben, dann kann das schon sein, dass Sie sagen, wieso? Da ist doch Zivilcourage gar nicht gefragt. Gibt es denn da überhaupt irgendwas, wo ich eintreten sollte? Also das heißt, wenn keine Aufmerksamkeit da ist, wenn zu viel Hektik ist, zu viele andere Dinge parallel passieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 0%. Schlicht, aber eine wichtige Voraussetzung.
Ja. Und neben Aufmerksamkeit?
Neben Aufmerksamkeit müssen Sie natürlich auch feststellen können, dass es eine Notsituation gibt. Auch das können wir in der analogen Welt wieder festmachen. Wenn Sie durch die Straßen gehen und Sie sehen beispielsweise, nehmen wir mal einen Obdachlosen, der dort liegt, dann ist ja die Frage, schläft er, ruht er sich aus oder ist er bewusstlos und braucht Hilfe? Mhm. So ähnlich ist es im Netz auch. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, wo bin ich gefragt, wo sollte ich eintreten. Umso wichtiger sind Gruppen wie beispielsweise Hashtag Ich bin hier, die nämlich darauf aufmerksam machen, hier passiert was, was nicht in Ordnung ist. Also der Kommentar zum Beispiel von der Tagesschau ist prima, aber das, was unten drunter steht, dass es nicht in Ordnung geht gegen Minderheiten, geht gegen bestimmte Gruppierungen und spaltet die Gesellschaft. Und da sind wir gefragt. Also das heißt, Aufmerksamkeit und Einschätzung als Notsituation sind zwei Basics sozusagen, um überhaupt tätig zu werden.
Das heißt aber, wenn es die Basics sind, gibt es noch weitere Voraussetzungen oder waren das die beiden Themen?
Es gibt noch drei weitere. Das ist zumindest das, was Forscher sagen. Der dritte hängt sehr stark mit der Geschichte von Kitty Genovese zusammen, nämlich genannt Verantwortungsdiffusion. Das bedeutet, umso mehr Menschen da sind und umso mehr sie glauben, dass jemand dort ist, der eigentlich was tun müsste, umso weniger tun sie selbst. Ich mache mal wieder ein Beispiel aus der analogen Welt. Sie kommen zu einem Unfall, also was jetzt weniger Zivilcourage, sondern vielleicht eher Hilfeverhalten ist, aber macht es, glaube ich, transparent. Da ist einer, der ist gekennzeichnet als Arzt. Dass die anderen sich zurücklehnen, ist sehr wahrscheinlich, weil der ist der Experte.
Der weiß, wie es geht.
Was sind Sie denn jetzt gefragt? Genau. Das ist aber in der digitalen Welt möglicherweise auch so. Das ist nicht wirklich erforscht, aber so ein bisschen meine Hypothese zu diesem Ding. Das heißt, wenn da andere sind, die sich schon als Experten outen oder wenn sie selber den Eindruck haben, Mensch, ich bin kein Klimaexperte, was könnte ich denn jetzt zu diesem Post beitragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, eher geringer. Auch da hilft es, wenn man sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil manchmal ist es ja gar nicht so wichtig, dass man Experte ist, sondern dass man ein klares Zeichen setzt, dass hier ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Zum Thema Klima zum Beispiel, dass Greta Thunberg niedergemacht wird. Und die setzt sich ja nun für ein wichtiges Thema ein, mal unabhängig davon, ob ich das gut finde, wie sie es tut.
Zumal es ja auch um Meinung geht, ne? Also dass man, es geht ja nicht immer nur um Hintergrundwissen, sondern tatsächlich die Meinung klar zu machen oder sich gegen jemanden zu stellen, der, sag ich mal, aus dem, ich nenne es jetzt mal diplomatisch, aus dem Rahmen fällt, was die Formulierung angeht, was den Inhalt
definitiv
angeht.
Definitiv. Und gerade wenn so eine Vermischung ist, die, das haben wir auch in Corona-Zeiten ja sehr stark gesehen, wo ein Experte angegangen wird als Privatperson, also im Sinne von, der bekommt Morddrohungen für etwas, was er in seinem Job tut, dann ist natürlich wichtig einzutreten und zu sagen, Moment mal, also hier bist du einen Schritt weiter, auch wenn du inhaltlich vielleicht anderer Meinung bist, was ja jeder gerne sein darf. Wir haben noch zwei Punkte übrig, nämlich zum einen, was ist wichtig als Voraussetzung? Man muss auch wissen, was man tun kann. Und dafür hilft es natürlich, wenn man sich auseinandersetzt, beispielsweise mit diesem Podcast. Mhm. Also wenn ich die Notrufnummer nicht weiß, wenn ich nicht weiß, dass ich Hass zum Beispiel melden kann und dass es dafür Plattformen gibt, nicht nur bei der Polizei, sondern zum Beispiel auch über Hass melden im Netz, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was tue, auch wieder geringer. Also umso mehr ich weiß, was zu tun ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch selbstbewusst sage, und das hier ist zu tun. Und das kann sein, in dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es einfach wichtig ist, Position zu beziehen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass Spaltung in der Gesellschaft auch beispielsweise bei Hass im Netz passiert und damit eben auch so die Schwelle zur Aggression oder die Schwelle zu einer vielleicht ja eher geringschätzigen Sprache immer weiter rausgeschoben wird. Und das macht natürlich Sinn, dann da einzutreten. Und das Letzte ist, und umso mehr ich das erprobt habe, umso besser. Da kommen wir zum Thema Erste-Hilfe-Kurs und das kann man, glaube ich, auf die analoge Welt 1:1 übertragen. Wenn Sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben in der analogen Welt, ist es wahrscheinlicher, dass Sie bei einem Unfall helfen. Wenn Sie sich mit Counterspeech in der digitalen Welt auseinandergesetzt haben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie digitale Zivilcourage im Netz zeigen.
Das hat dann auch immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich habe es schon mal gemacht, ich weiß, wie es geht und kann sofort aktiv werden, ohne mir die Frage wahrscheinlich zu stellen, schaffe ich das, ist das richtig, ist das falsch?
Bringt das überhaupt was? Ja. Ne? Das ist ja, was es, sich sehr viele Menschen auch fragen, bringt das überhaupt was? Bei dem vielen Hass, der da im Netz unterwegs ist. Da gibt es eine ganz neue Studie, die im Frühjahr rausgekommen ist, 2020. Und da sind 200.000 Posts untersucht worden. Hass und Counterspeech, also das heißt der Widerstand gegen diesen Hass. Und das Interessante ist, dass es signifikant, also im im statistischen Sinne tatsächlich sehr aussagekräftig gewesen ist, dass da, wo Widerstand passiert ist gegen den Hass, und sei es nur, dass Menschen sich positioniert haben und gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, es musste noch nicht mal sehr tief gehen, hat die Diskussion danach eine Wende genommen. Also war konstruktiver, es war eindeutig so, dass das, was andere dann dazu beigetragen haben, tatsächlich abgewendet werden konnte von Hass und Hetze. Das wird nicht immer passieren, denn wir sprechen ja oft auch von strategischem Hass. Also Menschen wissen sehr wohl, was sie tun und sind nicht einfach mal schlecht gelaunt.
Das hört sich sehr stark danach an. Ich kann es auch sehen an Ihrem Gesichtsausdruck. Sie scheinen sehr optimistisch zu sein. Sind Sie das?
Ich bin optimistisch. Auch wenn Hass und Hetze im Netz zunimmt, ist es trotz alledem so, dass diese Studie vom Santa Fe Institute, die ich gerade zitiert habe, natürlich fantastisch ist, weil sie das erste Mal über einen längeren Zeitraum und mit vielen hunderttausenden Posts gezeigt hat, dass Counter-Speech etwas bewirkt. Zum zweiten, Optimismus ist auch angebracht bei der Tatsache, dass Zivilcourage nicht angeboren ist, sondern das kann man lernen. Und wenn wir das nicht glauben würden, würden wir nicht so viel Leidenschaft reinsetzen, auch gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern. Und ich denke, dass die steigende Zahl derer, beispielsweise bei der Gruppe Hashtag Ich bin hier mit 45.000 Ehrenamtlern, dass die zeigt, dass das Interesse groß ist, einfach auch im Netz zu zeigen, wir wollen gut zusammenleben und wir möchten nicht, dass sich das hier in dieser Richtung weiterentwickelt, rund um Fake und Hass und Verwirrung der Menschheit. Keiner weiß mehr, wer eigentlich auf welcher Seite steht und was er zu sagen hat.
Wenn Sie Ihr Anliegen zu dem Thema in ein paar Kernbotschaften packen müssten, wie würden die lauten?
Ich wiederhole nochmal das, was Sie am Anfang gesagt haben. Das Netz, das sind wir. Und das, was im Netz passiert, bestimmt jeder von uns. Und das hat ganz viel mit Zivilcourage zu tun. Aber auch mit den Dingen, die wir teilen, die wir liken, die wir damit eben weitergeben und denen wir Reichweite verschaffen. Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass es auch andere Ansichten gibt. Also es gibt viel Verwirrung rund um das Thema Meinungsfreiheit. Ich glaube, dass da noch einiges nötig ist, um Menschen deutlich zu machen, dass es einfach unterschiedliche Perspektiven gibt und dass die auch nebeneinander stehen können, ohne dass ich dem anderen die Hütte abbrennen muss. Dann habe ich gerade einen wichtigen Satz gesagt, den ich nochmal wiederholen möchte, nämlich Zivilcourage ist keine Charaktereigenschaft, sondern das kann man lernen. Und wenn man dann noch an die vielen schweigenden Mitleser denkt bei Zivilcourage, denn es geht ja nicht immer nur darum, diejenigen zu überzeugen, die Hass und Hetze ins Netz gesetzt haben, sondern vor allen Dingen denjenigen eine Alternative anzubieten, die da mitlesen. Wenn man an diese denkt, dann glaube ich, gibt es viel Grund zu Optimismus und auch noch viel zu tun.
Gerade weil es viel zu tun gibt, weil man was lernen kann, wer jetzt Lust auf mehr Infos hat, wo bekomme ich die denn bei der Deutschen Telekom?
Am allerbesten ist, Sie merken sich Medien aber sicher, da sind alle Infos zusammengefasst. Infos auch im Sinne von Material für Workshops, für Erwachsene in Deutsch und Englisch und auch in einfacher Sprache. Es gibt auch Material und über 100 Formate auf Teach Today und dem Kindermagazin Scrawler, was sich eher an die 9- bis 16-Jährigen richtet. Und ich glaube, dass man da vieles findet, was man einfach einsetzen kann im privaten Umfeld, in der Schule oder wo auch immer.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allen Dingen auch für die Hintergründe, sehr interessanten Hintergründe bei dem Thema Widerstand gegen Hetze, Hass und Fake News im Netz. Barbara Costanzo, Dankeschön.